Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Ich bin heute zu Gast bei Alina von Pro Familia. Hallo Alina.
Ja, hallo.
Voll schön, dass ich hier sein darf. Wir reden heute über kindliche Sexualität und das ist dann auch der Auftakt für mich bzw. für uns mit unserer neuen Reihe, weil ich ja schon in der letzten Folge angekündigt hatte, dass wir bei Hausbesuch jetzt mit einem Augenmerk auf Sexualität und Sexualitäten uns weiter orientieren oder positionieren wollen. Und deswegen sind die nächsten Monate die Podcasts immer zum Thema Sexualität und wir starten eben heute mit der kindlichen Sexualität. Kannst du mir zu Anfang einmal kurz ein bisschen von dir erzählen? Also was zum Beispiel ist der Verein, oder ist es eigentlich ein Verein, Pro Familia? Verein, was ist Pro Familia und was macht ihr?
Okay, das sind drei große Fragen. Aber erstmal schön, dass du da bist und ich freue mich, dass ihr euch den Themen annimmt und auch, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema auch sprechen können. Mein Name ist Alina, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin von Hause aus und arbeite aber seit 2 Jahren an der Universität in Kassel im Bereich der Soziologie der Diversität und beschäftige mich da im Rahmen von einem Forschungsprojekt, von einem partizipativen Forschungsprojekt mit Normalitätsvorstellungen zu Sexualität und Gewalt unter Jugendlichen. Mhm. Das heißt, ich bewege mich dort im Rahmen der Forschung zu sexueller Bildung, Jugendforschung und Gewaltforschung. Ich bin seit 2015 für den Pro Familia Bundesverband im Vorstand tätig als stellvertretende Bundesvorsitzende und habe auch in diesen Jahren das junge Netzwerk PIA Pro Familia in Action mitgegründet mit anderen jungen AktivistInnen bei Pro Familia und bin auch heute noch dort aktiv. Davor habe ich 4 Jahre in der Praxis von Pro Familia gearbeitet in der Beratungsstelle in Berlin und habe dort auch mit anderen jungen Menschen das Jugendpartizipationsprojekt ProYouth gegründet. Das ist ein sexualpädagogisches Projekt, ein Peer-to-Peer-Projekt, was sich an Jugendliche aus der offenen Jugendarbeit und auch ja, sonstigen Settings der, ja, der Jugendarbeit ja, richtet. Es ist aber kein schulbezogenes sexualpädagogisches Projekt.
Was ist ein Peer-to-Peer-Projekt?
Das ist ein Projekt, was von jungen Menschen für andere junge Menschen ist. Ich sage bewusst junge Menschen, weil Jugendliche, junge Erwachsene, das sind sehr, sehr wenig griffige Alltagskontextualisierung, die nicht viel aussagen, weil Jugend ist ein sehr dehnbarer Begriff, der sich schwer einordnen lässt. Die Jugendphase ist heute sehr flexibel und hat sich auch oder verändert sich stetig. Und wir richten uns an junge Menschen, die sich selber für die Themen Sexualität, Familienplanung, Reproduktion, Sexualität hin interessieren und dort praktisch Bildungsarbeit, aber auch aktivistische Arbeit machen wollen. Das heißt, es ist gänzlich ein Raum junger Menschen und das PIA-Projekt ist auch ein Peer-to-Peer-Projekt, was vor allem an den Beratungsstellen in den verschiedenen Landesverbänden arbeitet, um dort auch stärker politische, aktivistische Arbeit zu machen.
Okay. Dann haben wir das schon mal einen Überblick. Was sind häufige Anliegen von Menschen, die zu Pro Familia kommen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das liegt an dem Bedarf der Menschen und der kann ganz unterschiedlich in Bezug auf Sexualitäten, Familienplanung sein. Pro Familia ist in Deutschland die größte Beratungsorganisation, die sich mit dem Thema Sexualität und Familienplanung beschäftigt. Es geht bei Pro Familia in den Beratungsstellen, aber auch in der politisch-aktivistischen Arbeit um die Wahrung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte. Das heißt, alle möglichen Themen, die sich um sexuelle Gesundheit und Wahrung von Rechten in Bezug auf Gleichberechtigung, in Bezug auf Dienstleistungen und Angebote richten, werden bei Pro Familia erarbeitet in verschiedenen Bereichen, unter anderem in den verschiedenen 180 Beratungsstellen, wow, die es verteilt auf 16 Landesverbände tatsächlich gibt. Gibt es verschiedene Schwerpunkte, wie zum Beispiel sexuelle Bildung. Wir haben gerade schon auch davon gesprochen. Das heißt, es sind Beratungen oder gruppenpädagogische Angebote für unterschiedliche Altersgruppen und Zielgruppen. Das können medizinische Angebote sein, wie eine Verhütungsberatung oder auch gynäkologische Untersuchungen. Es können soziale Beratungen sein im Kontext von Elterngeldberatung, Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung, also verschiedene Felder, die sich auch im Kontext Familien, verschiedene Familienkonstellationen und Bedarfe drehen. Es können psychologische Beratungen sein, wie Paarberatung, Sexualberatung, ob einzeln oder im Paar. Aber auch ein wichtiger Punkt von Pro Familia, vor allem die Zwangsberatung im Schwangerschaftskonflikt nach Paragraph 218 und 19. Das heißt, Menschen, die sich der Pflicht dieser Beratung aussetzen müssen, um in Deutschland legal einen Schwangerschaftsabbruch machen zu dürfen. Beziehungsweise straffrei einen Schwangerschaftsabbruch machen zu dürfen, weil legal ist es nicht, weil es im Strafgesetzbuch verankert ist.
Okay.
Ja, ein sehr wichtiges politisches Thema von Pro Familia, vor allem auch in den Debatten in den letzten Jahren, wo der Paragraph 219a, die Informationsfreiheit für gewollt oder ungewollt Schwangere, immer wieder gesellschaftlich debattiert wurde, ist Pro Familia da auch als ein starker politischer Akteur in Erscheinung getreten, da zu sensibilisieren, dass diese Zwangsberatung ja eine enorme Drucksituation ist, die aber tatsächlich ja auch nur ausgeführt werden kann oder der ganze Prozess dieses Schwangerschaftsabbruchs gemacht werden kann, wenn es Informationen, zugängliche Informationen für die Personen gibt, die es dann auch betreffen.
Da es viel um Familie geht, nehme ich an, dass eigentlich die Klientel vor allen Dingen heterosexuell ist?
Das.
Oder hat sich das jetzt auch verändert, seitdem es die Ehe für alle gibt?
Es hat sich nicht unbedingt verändert, seitdem es die Ehe für alle gibt, sondern grundsätzlich ist Pro Familia eine Organisation, die allen Geschlechtern, allen Zielgruppen, allen Identitäten offen steht. Der Historie nach und der Entwicklung, vor allem auch des Themas des Schwangerschaftsabbruchs von Pro Familia, hat Pro Familia früher und vielleicht auch heute sehr stark in Themen gearbeitet, die vermeintlich heteronormativ sind und deswegen eher Paarbeziehungen oder Einzelpersonen ansprechen, die heterosexuell orientiert sind oder sich so positionieren. Und im Gegenzug haben sich andere Organisationen und Beratungsstellen gegründet, entwickelt, Selbstorganisationen, die sich ganz klar anders labeln, queer labeln und auch Peer-to-Peer-Beratungen oder andere Beratungssettings nochmal aufzeigen. Aber man muss trotzdem sagen, dass Pro Familia Angebote hat, die für alle da sind und dass auch die Menschen, die bei Pro Familia arbeiten, diese Vielfalt und Diversität an Persönlichkeiten, Identitäten, Normalitäten auch widerspiegeln. Und mittlerweile auch das Beratungsspektrum, das Personenspektrum, die Zielgruppe sehr weit ist. Nur, dass viele Menschen das gar nicht wissen, dass Pro Familia auch genau für alle offen ist, für alle Familien, für alle Identitäten. Und von daher glaube ich, ist es eher was sich in den letzten Jahren gesellschaftlich eher jetzt durchsetzt, dass Pro Familia da auch stärker AnsprechpartnerInnen ist. Und generell, wenn ich das vielleicht noch dazu sagen kann, sind die unterschiedlichen Angebote grundsätzlich für spezifische Gruppen auch organisiert. Ob jetzt Jugendliche als spezifische Gruppe, Menschen mit Handicaps als spezifische Gruppe, queere Personen auch, die nochmal speziell adressiert werden, weil sie einfach über Sprache stärker inkludiert werden in ihre Angebote, Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung. Das sind tatsächlich auch in Bezug auf Förderstrukturen von Pro Familia dann eher projektbezogene Angebote, die aber wichtig sind, um Menschen zu erreichen in der Sprache, im Zugang, weil es einfach für verschiedene Personengruppen auch in Bezug auf Tabuthemen um Sexualität eine eigene Ansprache braucht. Und das ist aber auch wichtig, dass es ja diese Projekte gibt, um tatsächlich auch alle Menschen in ihren Bedürfnissen und Bedarfen da erreichen zu können.
Was sind das zum Beispiel für Tabuthemen, die du siehst, dass es die heute noch gibt?
Das kann auch ganz unterschiedlich sein, wenn ich das jetzt vor dem Hintergrund betrachte, dass Gesellschaft sich immer verändert, Realitäten sich immer verändern, Wertesysteme sich immer wieder verschieben, dann ist es sicher wichtig, auch zu sehen, dass sich ein gesellschaftliches Klima verändert in Bezug darauf, dass antifeministische Positionen in der Gesellschaft stärker repräsentiert werden. Das heißt, Anfragen, die heute eine Beratungsstellenorganisation betreffen, können stärker gelabelt sein vor dem Hintergrund, dass Menschen Dinge richtig oder falsch sehen, als normal halten oder abnormal empfinden. Und dass es da wichtig ist, offen zu sein, auch zu thematisieren, dass es dieses richtig und falsch, normal, abnormal, diese Stereotypen so nicht gibt, sondern dass Sexualität was höchst Individuelles ist, was höchst persönlich und höchst individuell definiert und gelebt werden darf und soll. Und dass deswegen die Themen, die aufkommen, sei es Verhütung, sei es Begehren, wen begehre ich, was begehre ich, wie stelle ich Geschlechtlichkeit dar, wie konstruiere ich eine Beziehung und wie finde ich eine, wie date ich, wie entwickelt sich das alles, dass das einfach immer wieder neu eingeordnet wird in gesellschaftliche Debatten und Kontexte, und so verändern sich dann auch die Fragen. Und Sexualität und sexuelle Bildung vor allem ist etwas, was in den letzten Jahren sehr stark öffentlich verhandelt wurde, was angefeindet wurde, vor allem von antifeministischen und rechtskonservativen und rechtspopulistischen Gruppen. Und deswegen ist es super wichtig, da mit sachlichen Informationen nicht nur in Beratungskontexten reinzugehen, sondern auch wirklich an die gesamte Öffentlichkeit, um da nicht etwas in Anführungszeichen falsches Licht zu rücken, in ein nämlich konservatives Licht zu rücken, was Menschen in ihren Freiheiten einschränkt.
Vielleicht, also heute das Thema kindliche Sexualität ist vielleicht auch so ein Tabuthema. Also tatsächlich geht es mir auch so, um das mal kurz durchklingen zu lassen. Ich habe mich damit bisher noch nicht auseinandergesetzt und hoffe, dass ich jetzt nicht in so viele Fettnäpfchen trete, während wir jetzt gleich drüber reden.
Ach, die sind genau richtig und gewollt. Okay. Weil Irritation ist ein sehr wichtiges Thema, auch in sexueller Bildung, um tatsächlich ja auch Dinge sich erfahrbar und annehmbar zu machen. Von daher finde ich Unsicherheiten und Irritationen herzlich willkommen.
Okay, dann ist gut, dann entspanne ich mich jetzt. Du hast gerade gesagt, dass Sexualität etwas höchst Individuelles ist, das von jedem gelebt werden, also frei gelebt werden kann und sollte. Im Vorfeld, bevor wir gerade angefangen haben, die Aufnahme zu starten, hast du mich nochmal darum gebeten und hast du mir nochmal mitgeteilt, dass es ja auch verschiedene Positionen gibt, aus denen heraus kindliche Sexualität betrachtet wird. Und da wäre jetzt dann vielleicht am Anfang, bevor wir jetzt gleich in die anderen Fragen reingehen, für mich die Frage, was sind das für Positionen und wie positionierst du dich? Oder wie positioniert sich Pro Familia oder du dich dazu?
Ja, vielen Dank, dass du da den Raum auch für gibst oder dass wir uns darüber austauschen können, weil ich der Haltung oder der Meinung bin, dass gerade in den heutigen Zeiten, wo Sexualität so ein sehr stark aufgeladenes Thema ist und sehr stark moralisiert wird, halte ich es für wichtig, deutlich zu machen, mit welcher Haltung definiere ich dieses Thema oder mit welcher Blickrichtung betrachte ich das. Und für mich definiert sich Sexualität und die Sexualität eines Menschen von dem Zeitpunkt an, wo das Kind, das Baby, der Fötus im Uterus heranwächst. Da geht es auch schon um Berührung, da geht es um Empfindungen, um Körperlichkeiten. Und für mich ist jede Person ein sexuelles Wesen und wird auch dann als sexuelles Wesen geboren. Das heißt, Sexualität ist etwas, was den Menschen ein Leben lang begleitet, in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Intensitäten, Realitäten, in unterschiedlichen Häufigkeiten, wie Sexualität gelebt wird, ob für sich alleine subjektbezogen oder in Kommunikation, Interaktion, Erlebnissen mit anderen, mit einer anderen Person, mit mehreren anderen Personen. Romantische oder nicht romantische Beziehungen können sich verändern über die komplette Bandbreite des Lebens. Und Sexualitäten und Veränderungen der Sexualitäten werden tatsächlich gar nicht so in der Gesellschaft debattiert, wie du gerade auch schon gesagt hast. Das Thema kindliche Sexualität ist vielleicht für dich ein neues Thema oder diese Blickrichtung ist eine neue. Und ich betrachte sie aber aus einer sexpositiven Haltung heraus. Das heißt, wenn ich für mich definiere, dass alle Menschen als sexuelle Wesen auf dieser Welt leben, dann gehe ich grundsätzlich von einer positiven und gesunden sexuellen Entwicklung aus. Gleichwohl gibt es aber auch Aspekte, die wichtig sind zu beleuchten, wie Schutzaspekte. Aspekte, wo es darum geht, dass Sexualität missbräuchlich verwendet wird gegenüber Menschen. Und dass es auch wichtig ist, diese Perspektiven zu sehen und sexuelle Bildung in Schutzdebatten zu definieren, in Gewaltforschung einzubetten, um ganz klar diese Dimensionen aufzumachen. Es gibt auch die Herangehensweisen über Geschlechterdebatten, über tatsächlich auch Konstruktion von Geschlecht, Sexualität zu betrachten und sich da zu positionieren. Aber für mich mündet es erstmal alles auf der Basis eines sexuellen Wesens auf. Allen Menschen haben sexuelle und reproduktive Rechte und die müssen lokal und international gewahrt werden. Und damit alle Menschen eine gesunde, selbstbestimmte Sexualität erlangen können. Vielleicht bettet es das nochmal ganz gut ein, weil gerade jetzt der Blick auf kindliche Sexualität ist ja etwas, was dann vielleicht nochmal das Feld aufmacht, naja, worin unterscheidet sich denn Sexualität von Kindern oder auch, was ist Sexualität bei Babys hin zu gelebter Erwachsener-Sexualität? Weil das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass das gesellschaftlich nicht verhandelt wird oder öffentlich gesellschaftlich nicht verhandelt wird. Und wenn es um Sexualität bei Kindern und Jugendlichen geht, vor allem bei Kindern geht, dann Mythen debattiert werden, die fachlich nicht gerecht sind.
Du hast gesagt, der Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität wird nicht debattiert. Das habe ich richtig mitbekommen, genau. Worin bestehen denn diese Unterschiede?
Kindliche Sexualität ist grundsätzlich stark abzugrenzen von erwachsener Sexualität. Sexualität ist generell etwas höchst Persönliches und Individuelles, weswegen auch ich ganz gerne die Mehrzahl von Sexualität, also Sexualitäten, verwende, weil ich die Haltung vertrete, dass es genauso viele Sexualitäten und Geschlechter, geschlechtliche Positionierungen gibt, wie es auch Menschen auf der Welt gibt.
Also quasi zu sprechen von kindlichen Sexualitäten anstatt von kindlicher Sexualität, als gäbe es nur einen und die wäre dann bei allen gleich.
Genau, richtig. Mhm. So wie es auch in allen Altersgruppen Sexualitäten vertreten sind. Und kindliche Sexualität selbst beschreibt Entwicklungs- und Erfahrungsprozesse, Erfahrungsräume im Kennenlernen, Erkunden und Erforschen des eigenen Körpers und der Umwelt, des Kennenlernens und auch Wahren der eigenen Grenzen für sich, für den Körper, für die Umwelt. Und auch ganz klar sprachfähig zu werden und selbst ansprechbar zu sein, wenn es um eigene Körperlichkeiten geht. Und das bedeutet, dass es klare Antworten auf Fragen und Unsicherheiten mit Vertrauens- und Bezugspersonen geben muss, wenn es um Körperlichkeiten geht. Und anders als es das bei der Erwachsenensexualität ist, die sich vor allem durch genitale Sexualität, durch Lust, durch Erotik, durch Begehren und Befriedigung auszeichnet und die mit sich und aber auch mit anderen verhandelt wird, geht es bei kindlicher Sexualität insbesondere um ganz neugieriges und spielerisches Kennenlernen von dem eigenen Körper und der Umwelt. Und
die sich nicht speziell auf die Genitalien beschränkt, sondern einfach auf den gesamten Körper.
Genau, richtig. Und dass der Körper tatsächlich ganzheitlich betrachtet wird. Und es viel auch um überhaupt schöne und wohlige Gefühle des eigenen Körpers, des eigenen Wahrnehmens des Körpers geht und dass, dass diese kindliche Sexualität, diese Entwicklung einer gesunden Sexualität ja nur vor dem Hintergrund von einer liebevollen Begleitung von Vertrauens- und Bezugspersonen gestaltet werden kann und das auch angeleitet werden kann, ohne dass eine erwachsene Person diese Sexualität anleitet, sondern einfach Raum gibt, Möglichkeiten gibt, körperliche Erfahrungen zu sammeln und ja, die gesamte körperliche Welt zu verstehen. Und das ist auch das, was die Kinder dann leitet, dieses Interesse, diese Neugierde am Körper der Umwelt. Und vielleicht muss man das auch noch mal so ein bisschen kontextualisieren, von welchen Altersgruppen wir sprechen, ja, was da auch die...
Das wäre die nächste Frage.
Ja, super. um das noch mal zu verdeutlichen, weil vor allem natürlich von Babys bis hin zu Jugendlichen in der gesamten Lebenswelt ja unfassbar viel passiert und auch körperlich ganz viel passiert. Deswegen lässt sich kindliche Sexualität jetzt auch nicht auf diesen einen Moment in der Altersspanne eingrenzen, sondern ist natürlich auch was höchst individuelles. Wenn wir uns das Baby- oder Kleinkindalter anschauen, dann geht es vor allem um die sinnlich-taktile Erfahrung und das Erleben des Körpers wirklich auf einer sehr wohligen Ebene, tatsächlich Dinge anzufassen, Dinge in den Mund zu nehmen, die orale Phase, die sich ausbildet, wo einfach die ganze Umgebung, die ganze Welt erfahren wird und da aber kein Unterschied gemacht wird, ob es jetzt Genitalien sind oder die Hände sind, sondern dass einfach alles erfahren wird, erlebt wird, auch unterschiedlich stark von Interesse ist, auch dass es nicht normiert oder definiert, dass aber zum Beispiel im Alter von 3 bis 6 Jahren die Interessen sich nochmal verändern und da auch Interessen an den eigenen Genitalien stärker zum Vorschein kommen, aber auch an den Genitalien der Erwachsenen. Also nicht nur des eigenen Körpers, sondern auch die Wahrnehmung von körperlicher Andersheit bei anderen Personen. Das kann aber auch in Interaktion und im Erleben über sogenannte Doktorspiele mit Gleichaltrigen ja auch erlebbar und erfahrbar werden. Das bedeutet aber auch, dass im Alter zwischen 3 und 6 Jahren die Entwicklung von einem Schamgefühl sich auch ausprägt. Also das Thema Intimität und Nähe anders verhandelt wird, eigene Grenzen gezogen werden und die je nach Sprachfähigkeit, die dann angeleitet und begleitet werden soll, tatsächlich auch zum Ausdruck gebracht werden, für sich schon früh einzustehen, früh Grenzen zu ziehen, das zu verbalisieren. Und dieses Interesse am Körper im Alter von 0 Jahren bis 6 Jahren, um das mal so einzugrenzen, ist aber überhaupt nicht sexuell motiviert. Dieses Interesse am eigenen Körper und an den Körperlichkeiten der anderen ist vor allem zum Verstehen und zum Erleben der gesamten Lebensrealität.
Mit sexueller Motivation meinst du eine reproduktiv-penetrative Motivation?
Okay. Genau. Es wird erfahren, es wird erlebt, wenn ich mich hier und da anfasse, dann habe ich schöne Gefühle. Und das ist was, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den sich hoffentlich doch bitte alle Menschen ihr ganzes Leben lang mitnehmen und behalten, dass es wichtig ist, den eigenen Körper zu lieben und ein Selbstwertgefühl, eine Selbstliebe für sich zu entwickeln, auch körperlich, und für sich mitzunehmen, dass ich zur Entspannung mir diese Möglichkeiten der Selbstliebe geben kann. Ob bei Kindern, die das aber nicht aktiv machen, um jetzt zu sagen, oh, ich hatte jetzt einen stressigen Tag und ich befriedige mich jetzt selber, sondern, und das ist auch zum Beispiel ein Thema kindlicher Sexualität in Bezug auf Kita oder auch im ganz normalen Alltag mit Bezugspersonen, dass Kinder in stressigen Situationen oder in Situationen der Langeweile aus Neugierde sich an Gegenständen reiben oder mit Gegenständen in Interaktion gehen, weil sie spüren, okay, das macht mir ein gutes Gefühl. Und dann machen sie das nicht aus der sexuellen Motivation heraus, sich zu befriedigen, sondern vor dem Hintergrund, das fühlt sich schön an und das erlebe ich jetzt als was Schönes und das nehme ich einfach als guten Moment wahr und mit. Und im Idealfall ist es etwas, was sich durch alle Lebensphasen zieht, dass diese Form von eigener Körperlichkeit, Solosexualität zu leben, Bestandteil bleibt. Und genau da ist es aber auch wichtig, in kindlicher Sexualität das zu begleiten und dem aber auch Regeln zu geben. Das ist Okay, wenn das Kind auch erste Masturbationserfahrungen, es ist völlig okay, dass das Kind erste Masturbationserfahrungen auf der Couch zu Hause macht oder vielleicht auch in der Kita im geschützten Rahmen, aber es ist vielleicht nicht okay, gesellschaftlich normiert und aber auch im Sinne der eigenen Persönlichkeitsrechte des Kindes, wenn das Kind das im Supermarkt an der Kasse machen möchte. Mhm. Und da gilt es dann seitens der Eltern, das zu begleiten, dem Kind deutlich zu machen, dass es richtig und wichtig und schön ist, diese Form des Kennenlernens auch auszuprobieren, dass es dafür aber geschützte Rahmen braucht und das Kind dazu eingeladen wird, das dann vielleicht woanders oder wann anders zu machen. Mhm. Dass es aber nicht sanktioniert wird für dieses Verhalten, weil das Verhalten selber ist schön, mhm, und auch gut und wichtig, dass das Kind diese Erfahrung macht.
Wie kann ich als Erwachsener oder als erwachsene Person verantwortungsvoll mit dieser Sexualität des Kindes umgehen? Also wie kann ich mich so verhalten? Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, aber dass wir nochmal mehr irgendwie Punkte finden, was kann ich als Erwachsener tun, um meinem Kind quasi diesen Raum geben zu können?
Ja, wie ich gerade versucht habe, schon deutlich zu machen, ist eine Begleitung der Situation wichtig. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig zu sagen, dass in der Situation, in denen Eltern oder andere Bezugspersonen des Kindes damit mit vielleicht für sie auch unangenehmen Fragestellungen oder Situationen konfrontiert sind, dass sie auch wahrgenommen werden in ihrer Sexualität und in ihren Unsicherheiten und ihren Fragen. Denn Fragen zur Sexualität zu beantworten, die Auseinandersetzung mit Sexualität mit einer anderen Person, setzt auch immer die eigene Auseinandersetzung mit der Sexualität von sich selber schließt es mit ein. Mhm. Das heißt, wenn ich als Elternteil oder Bezugsperson mit einer Frage, die mir vielleicht ein unangenehmes Gefühl macht oder ein Schamgefühl auslöst, konfrontiert werde, muss ich auch selber schauen, okay, wie ordne ich das jetzt für mich ein? Weil ich möchte meinem Kind sachgerechte Informationen geben und gleichzeitig Wertschätzung und gleichzeitig die Begleitung, die es braucht, damit es ganz aktiv weiter die eigene gesunde Sexualität entwickeln kann. Da möchte ich an der Stelle deutlich machen, dass das nichts ist, was jede Person einfach so kann. Also, dass es auch absolut okay ist, diese Schamgefühle, diese Unsicherheiten als Bezugsperson zu haben. Und dann zu schauen, wo suche ich mir Hilfe, wer begleitet mich vielleicht auch dabei, dass ich Fragestellungen gut beantworten kann. Da gibt es Bücher, mit denen Kindern tatsächlich sich selber auch Fragen beantworten können. Also auch schon für Kleinkinder Bilderbücher, die auch verschiedene Themen besprechen, Sexualitäten, verschiedene Sexualitäten beleuchten. Es gibt Beratungsinstitutionen wie Pro Familia, die einen begleiten, die Eltern begleiten, aber auch Kitas begleiten, mhm, im konkreten Umgang, kindliche Sexualität zu ermöglichen. In erster Linie würde ich aber sagen, es ist wichtig, auch durchzuatmen als Eltern und Bezugsperson, sich bewusst zu machen, okay, das ist jetzt die Neugierde des Kindes. Das Kind braucht jetzt keine fachlich, biologisch, sozial konstruierte Definition von einer Situation, die erklärt, warum es jetzt hier nicht an der Kasse masturbieren soll, sondern es geht erstmal darum, vielleicht auch mitzulachen, kurzen Moment auch mal zu lachen, weil es ist vielleicht auch eine lustige Situation, also dieses Lachen zuzulassen, dann vielleicht sich zu sortieren und sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Also vielleicht schauen, jetzt gerade die Situation an der Kasse zu schauen, okay, das Kind wieder die Intimität zu geben, indem es sich wieder anzieht und da einfach zu schauen, dass die Rechte des Kindes gewahrt werden und zu sagen, komm, lass uns doch gleich, wenn ich bezahlt habe, mal an die Seite gehen und darüber sprechen. Also im Gespräch auch dem Kind zu erklären und zu verdeutlichen, dass das nichts Schlechtes war, was das Kind gemacht hat, aber dass es gerade unpassend für die Situation war, weil das vielleicht auch gar kein geschützter Rahmen für das Kind selber ist und das also tatsächlich das Gespräch zu suchen und dass es da auch nicht immer die richtigen oder falschen Begriffe gibt, die verwendet werden können. Das muss immer je nach Situation natürlich gesehen werden, aber dass die Eltern und Bezugspersonen sich selber nicht unter Druck setzen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine enorme Verantwortung, die ich ganz alleine trage, sondern sich vielleicht in der Situation danach, sich selber zu belesen, im Internet auf wirklich Fachportalen, auf Seiten wie Pro Familia oder anderen gesicherten Informationen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da können Eltern sich auch Broschüren zuschicken lassen, die darüber informieren, wie eine liebevolle Begleitung von kindlicher Sexualität passieren kann. Sich Informationen in Beratungsstellen zu suchen, Infoabende in Familienzentren zu besuchen, die das Thema behandeln, um für sich Sicherheit und Standhaftigkeit zu finden, um sich aber auch selber zu beruhigen, dass es nichts ist, wo sie sich selber überfordern lassen müssen. Und auch wirklich herzlich gerne auf professionelle Settings zurückzugreifen, wenn sie sich selber mit dem Thema überfordert sehen, weil Menschen, die selber Erfahrungen, Grenzerfahrungen zu Sexualität gemacht haben, müssen nicht öffentlich über Sexualität sprechen, sondern dafür gibt es extra SexualpädagogInnen, die das professionell machen und altersgerecht und sprachlich gerecht machen, und die dürfen gerne aufgesucht werden. Und nichtsdestotrotz, in der Alltagsbegleitung mit Kindern können ganz einfache Situationen wie Baden, gemeinsame Nacktheit, ganz unaufgeregt besprochen werden. Über die ganz einfache Sprache, die zwischen Eltern, Bezugspersonen und Kindern verwendet werden. Mhm. Und ich glaube, wo nochmal eine Grenze markiert ist, ist, wenn sich Sexualität, kindliche Sexualität auf andere richtet, in Bezug darauf, dass das Kind in die Pubertät kommt, andere körperliche sexuelle Erfahrungen macht, sich psychologisch andere Entwicklungen herauskristallisieren, sodass klar wird, okay, das Kind wird langsam eine erwachsene Person körperlich, es verändern sich Dinge, auch da kommen Unsicherheiten rein. Da kommt der Moment, dass sich kindliche Sexualität stärker verändert und deswegen in eine erwachsene Sexualität oder anders Gerichtheit zuordnet. Und das auch gut zu begleiten, indem zum Beispiel Informationen für die Kinder zur Verfügung gestellt werden. Ob es auch in den Medien, es gibt immer mehr Angebote von Projekten wie Pia oder auch Projekten, die YouTube-Videos machen, wo auch Jugendliche ihre Fragen stellen können, beantwortet bekommen können. Und im Idealfall wird das auch immer noch begleitet, um im großen Wust von Angebote in den sozialen Medien, die gewaltvoll sind und eine Sexualität darstellen, die nicht reell ist. Mhm. Besonders wenn Jugendliche schnell auf Pornoseiten stoßen, was heute einfach der Fall ist, was zum Teil auch okay ist, dass es diese Zugänglichkeit ja gibt, dann ist es trotzdem wichtig, dass es Menschen gibt, die das begleiten und auch kontextualisieren. Also verdeutlichen, okay, diese Sexualität, die in Pornos zum Teil gelebt wird, die oftmals sehr heteronormativ sind, dass das nicht die reelle gelebte Sexualität ist von allen Menschen. Und vor allem, wenn es dort um heteronormative Zweigeschlechtlichkeiten geht, um Penetrationspraktiken, die sehr machtvoll sind, dann ist auch nochmal klar zu machen,
okay. Also die in pornografischen Kontexten oft sehr machtvoll dargestellt werden, ja?
Genau, dankeschön. Kein Problem. Dass da nochmal zu kontextualisieren, auch zurückzugehen zu hoffentlich den eigenen Erfahrungen, der eigenen Wirksamkeit und Sexualität und sich zu fragen, was ist eigentlich die Sexualität, die ich leben möchte? Was mag ich eigentlich? Von wem möchte ich eigentlich berührt werden? Und wie und wo möchte ich berührt werden? Und dass sich das, was sich verändert, was vorher mit sich selbst verhandelt wurde, sich dann auf andere Personen projiziert, das ist total okay, aber das, wie gesagt, muss auch begleitet werden. Und da sind Eltern in Verantwortung, das entweder selber zu machen oder durch professionelle Personen begleiten zu lassen. Und sexuelle Bildung ist da ein tolles Angebot, was hoffentlich auch stärker schulisch und in anderen Settings professionell ausgeübt werden kann. Weil sexuelle Bildung letztlich nicht nur privat ist, sondern dann auch politisch wird. Mhm.
Du hast vorhin schon einmal über Mythen im Kontext von jugendlicher und kindlicher Sexualität gesprochen, die dann teilweise irgendwie verhandelt werden, also so Irrglauben, die es gibt. Kannst du da ein Beispiel nennen oder da mal ein bisschen drüber reden, was da so dir einfällt, was das für Mythen sind, die zur kindlichen Sexualität bestehen?
Na, ich glaube, auch das müsste man vielleicht nochmal so zweierlei betrachten. Auf der einen Seite gibt es in Debatten ein Unbehagen gegenüber sexualpädagogischen Methoden, die das Nachdenken, die Neugierde, das Interesse von kindlicher Sexualität festigen. Und
was für Debatten sind es dann speziell?
Politische, gesellschaftliche Wertedebatten, würde ich sagen. Ich nenne mal das Stichwort Frühsexualisierung aus antifeministischen und rechtskonservativen Positionen heraus. Das kann ich gleich nochmal auch näher beleuchten, weil es da dann um die politische Dimension des Themas kindliche Sexualität geht.
Was meinst du, können wir da kurz bleiben, was meinst du damit, wenn du von Sexualisierung aus wertkonservativen politischen oder gesellschaftlichen Strömungen heraussprichst?
Es gibt seit dem Erstarken rechtspopulistischer, rechtskonservativer Haltung im öffentlichen Raum gibt es auch die Auseinandersetzungen, die Anfeindungen um Sexualitäten, um Geschlechtlichkeiten, um Vielfalt von Geschlechtlichkeiten und aus der Brille heraus, dass die Heteronormativität, die Zweigeschlechtlichkeit die Norm ist, das Wertkonservative soll reproduziert werden und alles andere ist nicht normal und nicht richtig. Um das so runterzubrechen, und es gibt Netzwerke von Eltern, von kirchlichen Organisationen, von fundamentalistisch-kirchlichen Organisationen, die sich zusammenschließen und die propagieren, dass diese Methoden zur Begleitung von kindlicher Sexualität eine Frühsexualisierung mit sich ziehen würde. Also bedeutet, kindliche Sexualität gibt es in dem Punkt gar nicht, sondern Kinder werden erst sexualisiert, wenn sie in Kontakt kommen mit diesen Methoden. Mhm. Und dann wird da etwas, wird Sexualität quasi begonnen, weil sie durch diese Methoden angeleitet werden, sich anzufassen. Was aber gänzlich ausblendet, dass das Interesse, die Neugierde auf Körperlichkeiten eigentlich nach meiner Haltung, wie ich schon gesagt habe, als sexuelles Wesen basal ist. Und also es blendet grundsätzlich diesen Teil aus und verhaftet kindliche Sexualität in einer Debatte, dass es und wirft kindliche Sexualität mit erwachsener Sexualität in einen Topf. Also es geht davon aus, im Sinne der Frühsexualisierung, dass kindliche Sexualität gleich erwachsene Sexualität ist und bringt auch hier den Präventions- bzw. den Schutzgedanken im Blick auf sexualisierte Gewalt mit rein, zu sagen, okay, wenn kindliche Sexualität gelebt wird, dann steht das auch in Verbindung mit Missbrauch und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen zur Sexualität. Und sicher kommen hier gewisse Historien in Betracht, wo es auch institutionalisiert sexuelle Übergriffe gab und gibt. Und die müssen auf einem anderen Blatt Papier in Schutzkonzepten, in Schutzräumen definiert werden und verdeutlicht werden. Aber das hat nichts mit der sexuellen Bildungspraktik zu tun, die eine gesunde sexuelle Entwicklung von allen Menschen sich erwünscht und erzielt. Ja, und da geht es zum Beispiel ganz konkret darum, wenn es in Doktorspielen, wenn unterstellt wird, okay, das wäre nichts Natürliches, sondern hier würde ich als Fachperson sagen, Doktorspiele sind was sehr Natürliches, was im Interesse der Neugierde erfahrbar und erlebbar wird. Und natürlich gibt es da auch wichtige Punkte, wie zum Beispiel die Begleitung von Eltern, die Aufsichtspflicht soll ja nicht ausgesetzt werden.
Doktorspiele von Kindern untereinander.
Genau, und im Rahmen der Aufsichtspflicht ist es da zum Beispiel wichtig, dass die Eltern den Kindern den Raum geben. Das heißt, wenn sie sehen, im Nebenzimmer die Kinder spielen und fassen sich vielleicht an oder suchen sich bewusst auch eine Ecke. Also oft ist es so, dass Kinder sich selber tatsächlich schon den Schutzraum versuchen zu erstellen, um es zu machen, weil sie natürlich auch merken, okay, das ist nichts, was sie woanders auch sehen. Aber wenn ich als Bezugsperson in diese Situation reinkomme, dann nicht das zu reglementieren oder zu sanktionieren, sondern zu begleiten heißt in dem Kontext, den Schutz zu wahren, zu sagen, okay, ich gehe wieder raus und das gar nicht gestellt, sondern einfach aus der natürlichen Situation heraus sich zurückzuziehen. Aber im Rahmen der Aufsichtspflicht natürlich auch zu schauen, Wer macht das gerade miteinander? Sind es Kinder gleichen Alters? Oder ist es, ist es selbstbestimmt und freiwillig gerade? Oder sind es Kinder unterschiedlichen Alters, wo ein älteres Kind, ein jüngeres Kind zu irgendwelchen Handlungen auffordert, was gar nicht im Sinne des Kindes ist? Dann gilt es natürlich als Eltern, als Bezugsperson, da einzugreifen und etwaige Machtgefälle, etwaige Unfreiwilligkeiten, Unstimmigkeiten wahrzunehmen und auch als Eltern einzugreifen, das zu unterbinden. Weil dann haben wir die Grenze zu sexualisierter oder sexueller Gewalt. Mhm. Und da haben wir natürlich, oder da haben die Eltern und Bezugspersonen eine Verantwortung, damit umzugehen. Aber Doktorspiele an sich tragen nicht zur Sexualisierung der Kinder bei, sondern verdeutlichen die Neugierde und geben Raum für dieses Erleben des Körpers. Und das ist ganz normal. Mhm.
Was sind, also nochmal, um auf die Mythen zurückzukommen, jetzt haben wir ja gerade über die vermeintliche Sexualisierung von Kindern gesprochen. Welche Mythen gibt es sonst noch im Bereich kindlicher Sexualitäten?
Na, ich würde es gar nicht so sehr Mythos nennen, ich würde es eher gänzliche Tabuisierung von Sexualität, kindlicher Sexualität nennen. Weil, wie wir eingangs schon kontextualisiert haben, ist es tatsächlich das Sprechen über kindliche Sexualität etwas, was außerhalb von Fachdebatten und der Fachpraxis selten stattfindet. Und es ist kein Mythos, sondern eher Tatsache, dass kindliche Sexualität vielleicht auch unter Eltern und Bezugspersonen wenig eine Rolle spielt. Und dadurch sich große Mythen gar nicht konstruieren können, was sicher aber eine Rolle spielt, vor allem auch unter Eltern und Bezugspersonen, ist zum Beispiel das Thema Geschlechtlichkeit. Das hat indirekt auch was natürlich mit kindlicher Sexualität zu tun, nämlich die Ausbildung von einer Geschlechtsidentität, von auch dem Kennenlernen von Geschlechtlichkeit, von Genderstereotypen, Konstruktionen um Geschlecht von Kindern. Und das ist sicher was Eltern beschäftigt, und wenn wir von Mythen sprechen, würde ich das Thema Stereotype, Geschlechterposition ins Spiel bringen, vor allem wenn wir uns Industrien, wenn wir uns die Baby-Marketing-Wirtschaft anschauen, die vor allem in der Heteronormativität von Mädchen und Jungs wirklich von der Binarität ausgehen, die gänzlich außer Blick lässt, dass es vielfältige Geschlechterpositionen gibt, die das nochmal verfestigen und die Eltern und Bezugspersonen in die Situation bringen, sich entscheiden zu müssen, wenn sie Kleidung kaufen, wenn sie Spielzeug kaufen, sich da auch zu positionieren, auch wenn sie es gar nicht möchten, weil tatsächlich Farben wie also vermeintlich geschlechtsneutrale Farben gibt es auf dem Markt selten und tatsächlich eher fair produzierte gibt es auch noch selten. Also da müssen Menschen dann auch, die tatsächlich ökonomischen Ressourcen haben, um da überhaupt sich Dinge leisten zu können. Und das ist für mich weniger ein Mythos als tatsächlich der fehlende Zugang zu Informationen, sich auch schon als Eltern und Bezugspersonen früh damit auseinanderzusetzen, dass es nicht die Binarität von Jungs und Mädchen gibt, dass sie nicht gesetzt ist und dass das auch was ist, was pädagogisch auch begleitet werden soll in Sprache und in der Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen, vor allem der Kinder, da nicht genau diese Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren bei den Kindern. Und es fängt ja schon oft in der Schwangerschaft einer Person an, dass sowohl von außen gefragt wird, was wird es denn? Bis hin zu dem Interesse der Person, okay, was habe ich denn im Bauch? Ein Baby. Es geht einen Schritt weiter zu fragen, okay, habe ich denn ein Junge oder ein Mädchen im Bauch? Und interessant ist hier eigentlich zu sehen, okay, was macht denn das? Also was macht diese Klassifizierung in Jungs und Mädchen denn mit der eigenen Wahrnehmung der Schwangerschaft? Dass Statistiken gezeigt haben, mir fehlen jetzt aber tatsächlich an der Stelle die genauen Zahlen, vielleicht könnte man das uns noch nachliefern, dass Assoziationen mit dieser Geschlechtlichkeit verbunden werden. Sprich, wenn die medizinische Betreuungsperson sagt, das Baby ist ein Junge oder das Baby ist ein Mädchen, dann werden damit verschiedene Handlungen und Bewegungen im Uterus konnotiert. Bei einem Jungen werden Begrifflichkeiten verwendet wie, oh, jetzt hat er wieder sehr stark gestrampelt, das ist ja ein richtiger Sportler oder ein Kämpfer oder es werden sehr körperlich, sehr maskuline Zuschreibungen entwickelt. Und beim Mädchen ist es dann eher was Verniedlichendes, was Zartes, was Liebevolles, was Zerbrechliches. Und das ist was, was schon Geschlechtlichkeit und soziale Konstruktion von Geschlecht schon im Uterus produziert und oftmals dann auch mit der Geburt dann auch weiter reproduziert wird. Und ich weiß nicht, ob man das als Mythos der kindlichen Sexualität sagen kann. Ich würde es tatsächlich einordnen in gänzliche Mythen rund um Sexualitäten in der Gesellschaft, weil hier zeigt sich, dass Themen um Sexualitäten nichts Privates sind, sondern höchst politisch sind.
Ja.
Ich finde vor allem diese politische Dimension auch wichtig, wenn wir uns bewusst machen, dass Sexualität, wie ich es definiere, ein Leben lang existiert. Und sexuelle Bildungsarbeit immer wichtig war und immer wichtig sein wird, aus meiner Perspektive, weil erstens es immer neue heranwachsende Menschen gibt, also die immer wieder in ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Entwicklung bedarfsgerecht, zielgruppenorientiert begleitet werden müssen. Und weil es aber auch immer gesellschaftliche Veränderungen gibt, die genau alle Fragen rund um Sexualitäten und Geschlechtlichkeiten verändern können. Das heißt, wenn sich das gesellschaftliche Klima mit antifeministischen Positionen verhärtet, dann hat das auch einen großen Einfluss auf meine eigene Sexualität. Und dann ist es vielleicht erstmal, wenn ich mich selber in einem heteronormativen System positioniere, betrifft mich das vielleicht erstmal nicht selber, aber es hat Auswirkungen auf andere Personen, sich frei in ihrer Identität und Sexualität entwickeln zu können. Also es geht da auch um Solidarität und ein Miteinander und gelebte sexuelle Selbstbestimmung kann nur funktionieren, wenn alle Menschen auch den Möglichkeitsraum bekommen, ihre Sexualitäten ausleben zu können. Und das ist hochpolitisch und sehe ich heute als höchst problematisch.
Weil?
Weil antifeministische Positionen und rechtskonservative Gruppen Diskurse bestimmen.
Was sind zum Beispiel antifeministische Positionen? Du musst also auch meinen Kontext gerade dazu, ich lebe ja in so einer krass pro-feministischen Blase, dass ich ganz oft, also ich bekomme das manchmal einfach tatsächlich nicht mit und bin dann irgendwie irritiert, das haben Leute gesagt, warum? Also genau, was sind zum Beispiel antifeministische Positionen, die es gerade gibt oder die du wahrnimmst?
Angefangen bei dem, was wir gerade besprochen haben, die Binarität von Geschlechtern, die in weiten Teilen der breiten Gesellschaft nicht in Frage gestellt wird.
Aber das ist ja nicht per se antifeministisch, oder? Also weil da geht es ja auch um eine Einteilung in Mädchen und Junge. Also betrifft es ja jetzt nicht nur Frauen und den Feminismus, sondern im Prinzip alle Menschen.
Genau, und da treffen wir auf patriarchale Machtstrukturen, die das begünstigen. Mhm. Die Einteilung von Geschlechtern mit verschiedenen Zugängen zu gesellschaftlicher Teilhabe zum Beispiel definieren. Das heißt, das ist ein Gesellschaftskonstrukt gibt, in dem Männer mehr Geld verdienen, auf gleichen Positionen, mehr Sichtbarkeit haben auch im Beruf und im Job, dass Sorgearbeit, Care-Arbeit von Frauen häufig, also von weiblich sozialisierten oder weiblich positionierten Personen ausgelebt wird und das oft auch unhinterfragt reproduziert wird. Von daher ist es ein feministisches und auch antifeministisches Thema in der Hinsicht, wenn die heteronormative Machtstruktur sich weiter durchzieht und das unhinterfragt gesellschaftlich gelebt wird. Und das bildet die Basis tatsächlich auch feministische Kämpfe, also Kämpfe für Geschlechtergerechtigkeiten und Positionierungen, dass alle Menschen tatsächlich gesellschaftlich teilhaben können. ja, tatsächlich angefeindet werden heute und nicht gelebt werden können. Als ein Beispiel.
Würdest du sagen, dass kindliche Sexualitäten frei sind von heteronormativ geprägten Vorstellungen?
Unbedingt.
Mhm.
Vor allem Konstruktion von Geschlechtlichkeiten ist sozial konstruiert. Das heißt, es ist nichts, was Babys aus dem Uterus mit auf die Welt bringen und sich klar definieren, sondern gerade der Blick auf Kinder, wie Geschlecht gemacht wird, ist etwas Verhandeltes, was in Interaktion mit anderen Menschen zugeschrieben wird. Das heißt, die eigene Körperlichkeit eines Babys, eines Kindes ist frei von diesen Zuschreibungen, grundsätzlich per se, wenn es auf die Welt kommt.
Mhm.
Es wird dazu gemacht, es wird zu etwas gemacht. Und diese Form von Berührung der eigenen Genitalien ist etwas, was für Kinder erstmal oder für Babys erstmal nichts anderes ist, als Füße anzufassen. Also es ist ein Teil des Körpers, der erkundet wird. Wenn wir uns die Entwicklung von, auch die motorische Entwicklung von Babys anschauen, dann können sie ja zum Beispiel auch erstmal gar nicht ihre Hände gegenseitig anfassen. Ab einem gewissen Stadium können sie ihre Hände anfassen. Ab einem weiteren Entwicklungsstadium können sie ihre Beine hochmachen und sich mit ihren Händen an den Beinen oder auch an den Füßen spielen und hin und her wippen. Und so weiter lernen sie ihren Körper kennen und irgendwann landen sie bei ihren Genitalien, die genauso normal sind wie andere Körperteile für sie. In der Situation des Badens zum Beispiel oder in Nacktheit mit Eltern oder Bezugspersonen werden die Kinder feststellen, dass sie auch körperliche Veränderungen wahrnehmen, aber erstmal gar nicht als das sieht so anders aus als ich, sondern nehmen es wahr als, ach, das ist vielleicht etwas, was ich nicht jeden Tag sehe. Vielleicht stellen sie beim Duschen, beim gemeinsamen Duschen oder Baden fest, dass es ein sehr interessantes Körperteil ist, weil sie es aber einfach noch nie nackt sonst gesehen haben oder wahrgenommen haben. Und aber da wird keine Verbindung von den Kindern zu etwas Sexuellem, zu etwas hergestellt, was nur in Mädchen oder Jungs sich einordnen lässt. Zumal diese Perspektive, diese Einteilung in Mädchen und Jungs ja auch gänzlich außer Blick lässt, dass auch Genitalien ganz unterschiedlich aussehen. Also die komplette Bandbreite an Diversität der Genitalien einer Vulva und eines Penises, die ist ja so groß und so breit und viel, wie es Menschen gibt. Und das ist schön, das Kindern auch schon früh mitzugeben. Also früh Nacktheit auch zu erleben, Körperlichkeit zu erleben, im Sinne von, sie müssen sich nicht für ihren Körper schämen. Es ist völlig normal und okay, wie du aussiehst. Das ist erstmal vielleicht nichts, was sie direkt verstehen und wahrnehmen, wenn Eltern ihrem Baby das sagen. Aber das ist etwas, was Babys schon verstehen in der Form, wie sie angenommen werden. Zum Beispiel in der Pflege. Wenn Eltern das Kind windeln, wenn Eltern das Kind massieren, dann sind das Dinge, wo das Kind sich angenommen fühlt, wenn das Kind angelächelt wird in dieser Situation. Dann stellt es fest, ach, ich werde angelächelt und es fühlt sich gut an, ich werde berührt. Und das sind erste Wirksamkeitserfahrungen über ihre eigene Geschlechtlichkeit, die nichts mit heteronormativen Vorstellungen per se zu tun haben und die auch völlig frei davon sind, wie die Genitalien aussehen und ob diese Genitalien überhaupt in diese Binarität passen. Denn auch intergeschlechtliche Kinder, die zur Welt kommen und keine Anpassungen, medizinischen Anpassungen vorgenommen bekommen, sind genauso frei von diesen Positionen, Konstruktionen, wie Kindern, deren Genitalien vermeintlich normiert normal aussehen.
Mhm.
Und Kinder und ihre Geschlechtlichkeit werden erst durch das Außen, durch die Interaktion meist der Erwachsenen dazu gemacht und später im Kindergartenalter, was natürlich auch ein unterschiedlich ist, weil Kinder ganz unterschiedlich fremdbetreut werden. Manche Kinder ab dem ersten Lebensjahr oder davor, andere gar nicht, bis sie in die Schule eintreten. Aber oft über die Peer Group, die dadurch entsteht, durch die soziale Gruppe an Gleichaltrigen, werden natürlich auch diese Positionen reproduziert oder Themen kommen auf, die vorher kein Thema waren. Das heißt, Eltern und Bezugspersonen, denen es wichtig war, dass ihr Kind alle Farben trägt und gar nicht klassisch mit blauen oder rosa Spielsachen spielt, diese Eltern können sich der Situation konfrontiert sehen, zum Beispiel, dass das Kind nach einer gewissen Zeit in Fremdbetreuung und in einer anderen sozialen Gruppe der unter Gleichaltrigen nach Hause kommt und sagt, ich möchte heute nur noch rosa tragen oder ich möchte nur noch Einhorn-Dinge tragen. Genauso wie das Kind aber auch sagen kann, ich möchte nur noch... Ich will jetzt keine Kindersendung oder gerade Idole, Baby-Kinder-Idole nennen, aber ja, verschiedene Dinge gucken wollen, nur weil alle sie gucken. Das ist ja tatsächlich was, was sich in sozialer Gruppe ergibt und in Interaktion dann auch verhandelt wird. Und auch da gilt es dann mit Blick auf Vielfalt von Geschlechtlichkeiten, Identitäten, das gut zu begleiten und zum Beispiel zu sagen, ja, okay, hey, wenn du plötzlich deinen ganzen Kleiderschrank umkrempeln möchtest, wenn wir uns das ökonomisch leisten können, okay, dann bekommst du, dann darfst du dir beim nächsten Mal, wenn wir einkaufen gehen, oder du ohnehin vielleicht neue Kleidung brauchst, darfst du dir was aussuchen, was dir gefällt. Und die anderen Sachen, die gut sind und die dir passen, die kannst du dann ja auch noch zu Hause tragen. Also auch da ein Gleichgewicht zu finden, ja, sich dem anzupassen, beziehungsweise auch den Bedürfnissen und auch genau diesen Entwicklungen der sozialen Gruppe auch nachzugeben, weil diese Bestätigung in der Gruppe ja auch große Wirksamkeitserfahrungen für Kinder auch haben, aber trotzdem das auch sensibel aufzugreifen und zu begleiten. Mhm.
Aber würdest du sagen, dass sich aus dem Verhalten der Kinder ablesen lässt, welche sexuellen Präferenzen oder was auch immer sie dann in späteren Jahren haben werden? Glaubst du, da gibt es einen Kontext dazu, wie ich als Kind mich verhalte und wie ich dann später als Erwachsener agieren werde?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist aber eine Frage von Sprachfähigkeit und Möglichkeitsräumen, Entwicklung in der Sexualität tatsächlich später frei leben zu können. Mhm. Wenn ich in sehr konkreten Konstrukten aufgewachsen, sozialisiert worden bin, die mir keine Möglichkeitsräume geben, meine Sexualitäten, Identitäten zu entfalten und da auch spielen zu können, ausprobieren zu können, dann sehe ich mich später in der Pubertät, in der Entwicklung, in der psychosozialen Entwicklung mit Geschlechtlichkeit, sexuellen Identitäten, Orientierung, vielleicht vor dem Hindernis, unsicher zu sein, aber nicht zu wissen, mit wem spreche ich darüber. Wem kann ich meine Fragen adressieren? Wo habe ich geschützte Räume? Auch Unsicherheiten und Schamgefühle zu besprechen. Habe ich die Chancen, mich vielleicht auch ausprobieren zu können? Oder werde ich in meiner sozialen Peer Group, in meinem familiären Kontext dafür diskriminiert? Wer sind die Personen, die mich da supporten und empowern? Ich glaube, es ist wichtig, in kindlicher Sexualität, in der Entwicklung einer gesunden Sexualität, vor allem die Form der Offenheit, Sprachfähigkeit, Reflexionsfähigkeit altersgerecht zu begleiten, um genau diese verschiedenen Möglichkeiten später aufzeigen zu können. Und ja, damit Kinder, Jugendliche, die heranwachsen und ihre sexuelle Sexualität gegenüber anderen Menschen ausleben möchten, diese Erfahrungsräume zu geben, sprechen zu können, zu wissen, worüber sie sprechen. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm.
Gibt es Fälle oder gibt es Momente, wo man auch von einer fehlgeleiteten kindlichen Sexualität sprechen kann? Also gibt es etwas, was in kindlicher Sexualität an Praktiken gemacht werden kann von dem Kind an sich selber, wo man irgendwie einschreiten sollte als Erwachsener?
Na, zum einen würde ich da das Thema Grenzen aufzeigen, also gerade im Kontext von gesellschaftlichen, sozialen Situationen und Interaktionen, wenn es darum geht, ja, wenn ein Kind immer in bestimmten Situationen Masturbationserfahrungen zum Beispiel macht, dann sollte als Betreuungsperson, als Bezugsperson, die das beobachtet, geschaut werden, okay, warum macht das Kind das immer? Also woher kommt das? Welche Form von Druckabbau ist es vielleicht für das Kind? Warum braucht das Kind diese Form von Druckabbau so intensiv? Gibt es da noch andere Themen, die eine Rolle spielen? Kennt das Kind oder hat das Kind andere Formen von Druckabbau überhaupt in seinem Leben kennengelernt? Weil sich schöne Gefühle machen über eigene Körperlichkeit ist ja eine Form der Selbstliebe, der Selbstwirksamkeit, der Körperlichkeit, aber einmal im Kreis rennen und Druck abzubauen kann auch eine andere Form sein. Mhm. Und man muss natürlich schauen, warum neigt das Kind dazu, diese Praktik zu machen. Was aber per se nicht heißt, dass das eine fehlgeleitete kindliche Sexualitätsentwicklung wäre, sondern dass man da einfach nochmal genauer hinschauen muss, ob das auch andere Hintergründe hat. Denn du hast gerade zwar die Frage gestellt in Bezug auf die eigene kindliche sexuelle Entwicklung. Natürlich muss man aber auch gucken, an welchen Stellen kommt es zu Grenzverletzungen und Erfahrungen von Kindern, die missbräuchlich im Kontext von Erwachsenen ausgehandelt werden. Das heißt, Eltern und Bezugspersonen dürfen natürlich nie ihr Kind auffordern, sexuelle Handlungen an sich oder bei sich oder an den Erwachsenen auszuüben oder auch untereinander von Kindern dürfen sie es nicht. Denn hier bewegen wir uns in einem Bereich von sexueller Gewalt, die einen sehr starken Einfluss natürlich auf die kindliche Entwicklung, kindliche sexuelle Entwicklung haben kann. Aber weil es in einem Macht- und aus einem Gewaltaspekt heraus passiert, das darf man nicht vergessen. Und sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt fängt nicht erst dort an, wo Erwachsene oder ältere Kinder, jüngere Kinder zu etwas körperlich auffordern, sondern sexuelle Gewalt kann auch psychologische Aspekte haben, wie erdrückende Liebe, starke Sehnsüchte, die von Eltern, Erwachsenen, Bezugspersonen auf Kinder ausgelebt werden können und die auch sehr gewaltvoll in Bezug auf Körperlichkeit sein können, wo das Kind nicht die Chance hat, eigene Schutzräume zu haben, eigene Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen. Ein klassisches Beispiel ist der gesellschaftlich normierte Kuss oder das Küssen von Tanten, Onkels, Omas, Opas, Bezugspersonen, die sagen, ach komm, gib mir doch mal ein Küsschen zum Abschied. Wenn das Kind es nicht möchte, dann soll das Kind natürlich auch keinen Kuss geben müssen. Und umgekehrt gilt es genauso wie einen Erwachsenen zu fragen, ob er sie küssen darf, auch ein Kind. Also ein Kind ist kein Gegenstand, das ich abknutschen darf, wie ich möchte, sondern auch ein kleines Kind signalisiert schon sehr früh, auch ein Baby signalisiert, ob es gewisse Interaktionen und Körperlichkeit gerade möchte. Und da fängt sexualisierte Gewalt auch schon sukzessiv an. Und deswegen ist Grenzen setzen und das Kennenlernen über eigene Körperlichkeit, über die eigenen Grenzen, ist es höchst wichtig, um eigene sexuelle Entwicklung überhaupt gesund leben zu können.
Also gibt es so per se erstmal keine fehlgeleitete kindliche Sexualität, aber wenn ich merke, dass irgendwie bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht sozial nicht angebracht sind, wie zum Beispiel ein exhibitionistisches Verhalten, dass man sich immer im Supermarkt an der Kasse anfassen will, wenn sowas auftritt, dann gilt es mehr zu gucken, okay, was sind da eigentlich die Hintergründe familiär, als dann jetzt bei dem Kind irgendwie anzufangen, dieses Verhalten unterdrücken zu wollen, sondern eben also auch zu sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ort, das jetzt hier zu praktizieren. Vielleicht machst du das lieber zu Hause und aber gleichzeitig auch zu schauen, okay, gibt es da irgendwie Vorfälle also zu Hause im Elternhaus oder bei anderen Bezugspersonen im Kindergarten oder auch in der Peer Group vielleicht, die dazu führen können, dass solches Verhalten dann vermehrt auftritt.
Ja, und vor allem muss man es immer in einem größeren Kontext sehen, wie zum Beispiel auch das Nähebedürfnis von Kindern. Kinder drücken sich ja sehr stark auch über Körperlichkeit aus und es gibt auch Kinder zwischen 2 und 6, die, wo man pädagogisch sagen würde, vielleicht sie sind sehr distanzlos, also dass sie sich jeder Person sehr schnell anvertrauen und mitgehen wollen würden. und da keinerlei Unterschiede machen, ist es jetzt meine primäre Bezugsperson oder ist es die, die Person, die Nachbarin, der Nachbar, den wir beim Bäcker treffen oder bei der Bäckerin treffen und möchte da direkt mitgehen. Da muss man natürlich auch immer hinschauen, okay, geht es da jetzt um Körperlichkeit, also ist der körperliche Aspekt hier gerade relevant oder geht es da auch um Bindung, um sichere Bindungsaspekte, Bezugslinien zu Menschen, warum sind die da oder warum sind die auch nicht vorhanden? Also bei kindlicher sexueller Entwicklung kann man sich nicht nur die Sexualität, Sexualitäten und Körperlichkeiten als geschlossenen Rahmen angucken, sondern muss auch da ganzheitlich auf das komplette pädagogische, psychosoziale Entwickeln tatsächlich schauen und tatsächlich alles in den Blick nehmen und auch vor dem Hintergrund, dass Kinder eigene Rechte haben, diese Rechte wahren und ihnen auch schon früh anzuvertrauen, dass sie für ihre Rechte einstehen können. Und gleichzeitig braucht es dafür einen Rahmen, das tatsächlich gänzlich auch zu betrachten. Mhm.
Gibt es irgendwie eine konkrete Forschung davon, wie sich zum Beispiel an Schulen oder anderen Einrichtungen der Umgang mit kindlicher Sexualität oder mit Sexualitäten allgemein verändern könnte, den du dir wünschen oder den du als wünschenswert erachten würdest? Wow, das war jetzt schwierig, kompliziert formuliert, aber hast du eine konkrete Vorstellung, was vielleicht passieren könnte in bestimmten Einrichtungen und Institutionen, um einen besseren Umgang mit Sexualitäten herbeiführen zu können?
Ja, und das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche oder das können ganz unterschiedliche sein, die auch ganz unterschiedliche AdressatInnengruppen in pädagogischen Einrichtungen ansprechen und adressieren würden. Das kann sein, ob jetzt im Kontext offene Jugend-, Kinder- und Jugendarbeit oder schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, kann das sexuelle Bildung durch professionell tätige SexualpädagogInnen sein, die in regelmäßigen Abständen altersgerecht Sexualitäten begleiten, Fragen beantworten. Das braucht natürlich die Strukturen, das braucht Lehrpersonal, die blickig sind, zu sagen, okay, mir ist es jetzt hier wichtig, dass hier Menschen sind, weil bisher ist es nicht so, dass externe Organisationen verpflichtend einmal im Jahr in Schulen kommen sollen oder in Einrichtungen kommen. Also das heißt, bis heute braucht es immer noch sehr interessierte Fachpersonen, Lehrpersonen, die da hinterher sind und sagen, uns ist es wichtig, dass unsere Kinder professionell hier begleitet werden. Das heißt, da braucht es auch ein politisches Signal, meiner Meinung nach, sexuelle Bildung klar zu institutionalisieren beziehungsweise klar zu mit in Lehrpläne aufzunehmen oder mit in Organisationskonzepte aufzunehmen. Es braucht Vertrauens- und Bezugspersonen auch an Schulen oder in Einrichtungen, denen sich an die sich Kinder und Jugendliche wenden können mit Fragen. Das sind dann natürlich nicht anonyme Kontexte. Es braucht aber gleichzeitig auch anonyme Kontexte, wie zum Beispiel eine Blackbox, wo Kinder und Jugendliche was einschmeißen können, an Fragen, die sie anonym stellen können und die in regelmäßigen Abständen dann auch beantwortet werden. Auch da braucht es gerechte Settings, um diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Es geht aber auch um das praktische Leben von Vielfalten im Kontext Schule. Das heißt, wenn zum Beispiel in Lehrbüchern von der Binarität ausgegangen wird, dass, wenn es die Lehrbücher noch nicht hergeben, dass diese Binarität aufgemacht wird auf alle Geschlechter, dann gilt es an die Lehrpersonen, das zu inkludieren, also Perspektiven zu inkludieren, die sonst nicht sichtbar sind. Das heißt, dass sie Fragestellungen umformulieren, Texte umdichten, um deutlich zu machen, okay, das ist jetzt ein Beispiel, aber es könnte auch ein anderes Beispiel geben. Im Kontext Kita gibt es mittlerweile auch schon Bücher, Bilderbücher, Themenbücher, die auch unterschiedliche Identitäten, Familienkonstruktionen, Sexualitäten beleuchten. Und wenn es die nicht gibt, dann können sie umgedichtet werden, beziehungsweise können gemeinsam reflektiert werden, alters- und kindgerecht. Also da auch tatsächlich das zu erleben, deutlich zu machen. Wir reden nicht nur von dem, was wir hier erzählen und leben, sondern wir lesen das auch in Texten, wir sehen das auch in Bildern, dass nicht alle Menschen weiß und heteronormativ sind und in Deutschland geboren sind und sich hier positionieren, sondern dass Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte genauso Anerkennung finden wie andere. Und da greife ich jetzt eher einen Aspekt auf, der sich auf Intersektionalität bezieht, also tatsächlich nochmal die Brücke zwischen Sexualitäten und Geschlechtlichkeiten aufmacht zu anderen Differenzgruppen, zu Flucht- und Migrationserfahrung, zu Queerness, zu Thema Gesundheit, Behinderung. Also da einfach auch nochmal die Brücke aufzuschlagen, dass diese Differenzkategorien, diese Differenzierungen auch ineinander gehen und miteinander verwoben sind und dass da auch Machtstrukturen, Herrschaftsstrukturen eine Rolle spielen. Das ist jetzt so nichts, was man in der Kita oder in der Schule so als das benennt, aber also über diese Begrifflichkeiten, aber man kann sie über Reflexion, über Bildsprache, über Texte trotzdem altersgerecht ansprechen. Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch gutes Material. Ich würde mir aber wünschen, dass deutlich mehr implementiert wird, fest implementiert wird und nicht auf Anraten bzw. Einbezug einzelner Lehrpersonen, die blickig sind, tatsächlich funktioniert.
Mhm. Okay. Dann danke ich dir für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns ja auch dann wahrscheinlich beim nächsten Thema nochmal wieder, also nächsten Monat nochmal wieder, wenn es dann um Sexualitäten im Alter gehen wird, also das komplette Kontrastprogramm. Bis dahin wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen guten Monat, einen guten Rest März und einen guten Anfang April. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Tschüss.
Ciao.